Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute lesen wir aus der Reise einer Krankheit von Dr. Hughes. Und zwar habe ich aufgeschlagen Seite 83, die Wiederholung der Dosis. Keine Ahnung, ob wir das schon hatten, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und wir sind im YouTube Live und ich habe jetzt gerade schon 20 Minuten lang darüber geredet, wie ich mit Enttäuschungen umgehe. Wer also Bock drauf hat, kann sich das im YouTube Live auch noch anschauen. Also immer so ein bisschen extra für YouTube Live mache ich auch noch eine kleine Einleitung. Genau, jetzt lesen wir aber da Leseecke ganz, wie ihr das kennt. Und falls Leute im Live dabei sind, die das hören, dürft ihr euch selbstverständlich auch im Chat beteiligen. So, also, die Wiederholung der Dosis. Ein sehr umstrittenes Thema, ne? Können wir vorher schon mal sagen. Wir haben das sicher auch schon in anderen Büchern gelesen. Und das ist auch etwas, sage ich auch mal schon mal vorweg, womit ich auch experimentiert habe. Dann eine Weile lang nicht mehr experimentiert habe und jetzt wieder experimentiert habe und mit meiner aktuellen Verschreibungswiederholung sehr zufrieden bin. Also ohne, dass ich da irgendwas Schlechtes sagen möchte über die Art, wie ich vorher dosiert habe, merke ich doch, dass ich mit der Art von Dosierung, die ich im Moment unterwegs bin, zufriedener bin. Ja. Vielleicht kommt das ja hier noch als Thema, ansonsten mache ich dazu mal eine Podcast-Folge, wenn das auch interessiert. Da ich aber auch noch in der Experimentierphase bin, ist das ja auch immer schwierig zu sagen, ne? Weil dann gar nicht alle Rückmeldungen dann wieder da sind, auch die Langzeiteffekte dann gar nicht da sind. Grundsätzlich kann ich aber mal vorwegnehmen, das wird aber wahrscheinlich hier auch kommen, ne? Je weniger, desto besser. So viele Beschwerden sollten mit einigen Kügelchen eines homöopathischen Mittels geheilt werden. Und diese winzige Menge wird meist nur in mehrmonatigen Abständen wiederholt. Dieses homöopathische Prinzip ist für viele nur sehr schwer nachvollziehbar. Und doch ist es der Schlüssel zu einer erfolgreichen homöopathischen Behandlung. Um den Zeitpunkt der Mittelwiederholung festzulegen, muss man zuerst den Charakter und die Eigenschaften des homöopathischen Mittels kennen. Also, wir haben hier schon vieles, ne? Also einige Kügelchen, ne, kleinstmögliche Dosis plus mehrmonatige Abstände. Das ist also eine C-Potenz-Verschreibung. Ne? Du hast den Anfang nicht mitgekriegt. Ich sag's dir gern. Wir lesen aus dem Buch Reise einer Krankheit. Das hat jemand gerade im Chat was geschrieben. Deshalb, ne? Reise einer Krankheit, Seite 83, die Wiederholung der Dosis. Schön, dass du live dabei bist. Also wir hatten verschiedene Anhaltspunkte, ne, wo wir verstehen, das kennt ihr ja aus der SAI sehr gut oder ihr kennt das von meinem Podcast gut, diese kleinste Dosis, seltenen Wiederholungen, C-Verschreibungen, da sind wir also. Ne? Und dass das homöopathische Prinzip schwer zu verstehen ist, weiß jeder, aber ich werde da nochmal wieder eine Lanze für brechen, also auch bin ich ja in einigen Weiterbildungen, wo jetzt DAKU das Standard ist, wo diese Tropfen eigentlich täglich oder mehrmals wöchentlich verschrieben werden. Und ich habe ja schon mehrmals auch begründet, warum ich mich damit nicht anfreunden kann und jetzt auch letztens wieder gehört habe von einer Patientin, die jetzt bei mir gelandet ist und gesagt hat, ja, ich habe mich so daran gewöhnt, seit Jahren Mittel zu nehmen, ich kann gar nicht mehr ohne. Wo ich denke, ja, und genau das ist das Problem für mich an Kuh. Und auch der Lebenskraft bei 20-, 30-Jährigen, 40-Jährigen so einen schlechten Gesundheitszustand zu attestieren, dass sie täglich diese Kunstkrankheit zuführen müssen, damit die Lebenskraft einigermaßen stabil ist. Das ist auch ein Prinzip, wo ich nicht dran glauben will, ehrlich gesagt. Das ist etwas, wo ich mich auch innerlich weigere von dem Ganzen, wie ich die Natur sehe und die Lebenskraft als Prinzip auch sehe, dass sie aus meiner Sicht so stark ist, dass mir absolut unklar ist, warum ich die jeden Tag mit einer Kunstkrankheit bombardieren muss. Sie kann doch einfach in Ruhe selber heilen. Ich finde diesen C-Potenz-Ansatz einfach viel großartiger und auch viel schlüssiger und der Lebenskraft auch wirklich mal wieder was zuzumuten, dass sie auch selber mal wieder eine Krise macht, ohne dass sie sofort auf Q3 erhöhen muss. Ja, das finde ich viel besser. Ich denke, der C hat andere Schwächen, aber wir bleiben jetzt mal bei Dr. Hughes und nicht so sehr bei mir. Ist ja Leseecke und nicht Marvins Leseecke. Sonst muss ich auch mal ein Buch schreiben, lese ich aus meinem eigenen Buch vor. Um den Zeitpunkt der Mittelwiederholung festzulegen, muss man zuerst den Charakter und die Eigenschaften des homöopathischen Mittels kennen. Das finde ich auch ganz ein wichtiger Punkt, ne? Weil verschiedene Mittel eben andere Wirkspektren haben. Wobei ich einfach nochmal auch sagen muss, meine Erfahrung ist nicht, dass mittellangsam wirken per se oder mittelschnell wirken per se. Es gibt einige, die das scheinbar haben, aber auch die habe ich schon gesehen. Ich habe schon Wirkungen von Silicea nach ein paar Stunden gesehen. Ich habe schon Wirkungen von Thuja nach ein paar Stunden gesehen. Also das gibt es alles auch. Meine Erfahrung ist der Hauptindikator dafür, wie alt ist die Krankheit, wie lange ist der Patient schon krank. Das ist aus meiner Sicht das größere, wichtigere Thema. Je kränker der Patient ist und je heftiger seine Symptome sind, desto schneller wirkt die Arznei. Je weniger stark die Symptome sind, je älter die sind, wenn die so eine Kombination haben, ne? Nicht so starke Symptome und steinalt, das geht ewig. Bei tief- und langsam wirkenden Mitteln wie Lycopodium, Silicea, Graphit oder Sepia, kann man jetzt noch anfügen, ne? Barium Carbonicum soll auch eins davon sein, Thuja soll eins davon sein, allgemein Metinosoden hat das den Ruf, ne? Bacillinum zum Beispiel, aber gibt sicher noch mehr, ne? Muss man nicht nach 4 Wochen enttäuscht sein, wenn keine große Besserung stattgefunden hat. Oft setzt die Wirkung bei solchen Mitteln erst nach 4 bis 5 Monaten ein. Kein Hammer, oder? Das ist etwas, wo ich persönlich richtig Mühe hatte, immer mit in der Praxis, weil ich darüber in den ersten Jahren unglaublich viele Patienten verloren habe. Also ich habe in diesem Prinzip von Dr. Jus sehr treu geblieben und habe teilweise 4 bis 5 Monate die Patienten warten lassen mit einer Arznei, wo es keinen Fortschritt gab. Und das war damals die Methode, ist dann, wenn der Patient das nicht aushält, ne, dass man ihm Placebo gibt. Also ne, ich weiß nicht, wie das heute an der SAI praktiziert wird, will ich auch gar nicht so sagen, ich arbeite jetzt ewig nicht mehr mit jemandem aus der SAI zusammen, dass ich das sagen könnte, und die Ausbildung ist jetzt 12 Jahre her, also keine Ahnung, ob sie das noch so machen. Aber Dr. Jus hat das so gemacht, den Patienten dann nach 3 Monaten bestellt, und wenn das noch keine große Besserung gab, hat er ihm Placebo mitgegeben und nochmal nach 3 Monaten bestellt. Und wenn dann keine Wirkung getroffen ist, dann hat er das verändert. Und ich habe unglaublich viele Patienten dabei verloren, auch weil ich mich geweigert habe, Placebo zu geben. Das ist etwas, was ich äußerst selten einsetze, am liebsten gar nicht. Und das habe ich aus verschiedenen Sachen, das jetzt heute nicht Thema ist, auch geschafft zu umgehen, dass ich das praktisch nie brauche. Aber einen Patienten dazu zu bringen, heutzutage, ne, ich weiß nicht, ob Dr. Jus das heute auch noch so schreiben würde oder machen würde, weil einen Patienten dazu zu bringen, 4 bis 5 Monate eine Arznei abzuwarten und in der Zeit nichts anderes zu machen. Also ich weiß nicht, wer von euch so Patienten hat, ich habe keine. Also das ist ja meist schon so, dass die mich nach 3 Tagen wieder anrufen, ja, ich wollte jetzt noch unterstützen mit doTERRA und ich habe jetzt noch ein Schüsslersalz und ich habe daheim noch Zahnungsglobuli, kann ich ihm die nicht auch geben? Und dann war ich jetzt gestern noch bei einer Kraniosakralbehandlung und ich habe noch so eine Dame, die macht Reiki und Schamanismus. Wenn die dazwischendurch so Sessions macht, ob das dann auch stört, also ne, das ist so mein Standardpatient hier, ich weiß nicht, ob ihr auch so Patienten habt, aber wenn ich dem sage, ich gebe ihnen 2 Kügeli und sie dürfen 4 bis 5 Monate nichts machen, ist ja albern. Also auch die Patienten halten sich auch nicht dran, weil die Patienten kommen ja und wollten gestern eine Lösung für ihr Problem. Die wollen nicht in 4 bis 5 Monaten eine Lösung für ihr Problem haben. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache das trotzdem so, ich gebe ein Mittel und in 4 bis 5 Monaten gebe ich das nächste Mittel, ne, und lasse das so lange wirken, und der hat dazwischen eben Schüsslersalz genommen, doTERRA-Öl genommen, Engelsessenzen eingesprüht, schamanische Sachen, hat noch eine Rückführung gemacht, war beim Kinesiologen, hat ein Human Design Profil angelegt, hat noch eine Hypnosesitzung gemacht und ist 2 Mal die Woche beim Fußreflexzonenmassage-Thematik, ne, die noch mit, ich weiß nicht was für Ölen, dann die Füße massiert, und ich nachher nach 2 Monaten, 4 Monaten da sitze und sage, das kommt alles von meinem Mittel, ist ja auch absurd. Also mal abgesehen davon, dass der Patient das natürlich auch nicht weiß, was von seinen 1000 Therapien ihm jetzt was geholfen hat, weil er trägt ja auch noch 2 Steine um den Hals und macht noch regelmäßig innere Kindmeditation. Ne? Also auch der Patient hat ja nicht mehr den Hauch einer Ahnung nach 4 bis 5 Monaten, was von was kommt. Das heißt, ich habe irgendwann auch mit diesem Regel gebrochen und gesagt, okay, die Patienten, die so schwere Krankheiten haben, dass indizierte Mittel erst nach 4 bis 5 Monaten wirken, die sind bei mir falsch. Also ich kann beim besten Willen diese Patienten nicht betreuen. Und ich weiß nicht, ob das Universum da Gnade mit mir hatte oder mir wirklich auch nur noch die Patienten schickt, die es machen, aber meine Patienten haben nach 1 bis 2 Wochen eine Wirkung vom Mittel. Wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich nach 4 bis 6 Wochen noch bereit, das abzuwarten, und dann mache ich meist eine komplett neue Anamnese. Wenn dasselbe Mittel rauskommt, dann probiere ich es nochmal in einer höheren Potenz, was eine echte Empfehlung ist an alle. Ich habe sehr viele Fälle so gelöst, dass ich einfach nach 6 bis 8 Wochen die Potenz nochmal erhöht habe und plötzlich lief das so, wie ich das kenne. 2 Tage später rums die Bums und dann läuft das. Ne? Das ist ja bei C manchmal auch, dass man einfach mit einer höheren Potenz nochmal was rockt. Und wenn dann nach 8 Wochen mit dem Mittel nichts gelaufen ist, ne, dann wird das eiskalt gewechselt und ich bin da immer belohnt worden davon, mit einer nochmal einer neuen Anamnese gewechselt, nochmal tiefer reingegangen, nochmal anders verstanden, mit dem Patient auch, schauen Sie, irgendwas habe ich falsch verstanden, können Sie mir nochmal helfen. Dann dreht man den Fall auf links, merkt, aha, guck mal, vielleicht passt das ja sogar besser, gibt das und dann ruft der Patient nach 2 Wochen an, sagt so, jetzt ist viel besser. So, ne? Und dann denke ich immer wieder, ja, wenn ich jetzt noch 4 Monate gewartet hätte, ich weiß nicht, ob es wirklich besser geworden wäre. Also, ich will jetzt gar nicht der sein, ihr kennt das von der Leseecke, ich kommentiere das ja nur aus meinen persönlichen Erfahrungen. Und meine persönliche Ungeduld lässt also oft setzen die Wirkung von solchen Mitteln nach 4 bis 5 Monaten ein. Kann ich weder bei Lyk, bei Silicea, bei Graphit oder bei Sepia bestätigen. Ich stelle am intensivsten einen Fall von Sepia vor, wo das nach einem Monat 70% besser war. Kann ich also überhaupt nicht bestätigen, dass das so ist. Plus habe weder ich die Geduld, plus haben meine Patienten auch nicht die Geduld, 4 bis 5 Monate nur ein Mittel wirken zu lassen. Also das ist ein Konzept, wo ich verstehe, wenn die Leute auf Kur wechseln oder zu einer anderen Therapie wechseln, wenn sie an so einen Homöopathen heutzutage geraten, der dann eventuell auch noch sagt, und ihre Tropfen dürfen sie nicht nehmen und keine andere Therapie dürfen sie nehmen, die Zahlungsmittel dürfen sie auch nicht nehmen und auch kein Schüsselsalz, ne? Und Kaffee schon gar nicht, dann verstehe ich auch, dass die Leute irgendwann sagen, danke, mag sein, dass Homöopathie funktioniert, aber ist nicht mein Ding. Aber das soll kein Widerspruch sein, also nicht, dass jemand denkt, ja toll, sitzt Marvin jetzt da und denkt, er weiß es besser als Dr. Hughes, das ist überhaupt nicht, was ich meine, sondern eventuell hat sich die Zeitqualität verändert und auch natürlich die Art und Weise, wie Leute heute Therapie machen oder eben die Patienten, die diese 4 bis 5 Monate Geduld haben, kommen nicht zu mir. Vielleicht ist man auch, wenn man dann so ein Koryphäe ist wie Dr. Hughes, ne, der denn ja wirklich auch nur die Creme de la Creme Scheißfälle kriegt, die kein anderer lösen konnte, ne? Vielleicht ist man dann, wenn man als Patient so weit gekommen ist, dass man aus Bremen zu Dr. Hughes fährt, auch bereit, halt einfach 1000 Jahre zu warten, bis es besser wird. Und es ist ja gar nicht so, ich habe ja Dr. Hughes Fälle live in der SAI gesehen über Jahre. Es ist ja gar nicht so, dass das nicht stimmt. Es ist ja überhaupt nicht so, dass manchmal nach Lykopodium nach 2 Monaten gar nichts gegangen ist und dann kommt der Patient nach 4, 5 Monaten wieder und es läuft 1A. Also es ist ja auch nicht, dass es nicht stimmt. Ne? Also das ist wirklich auch eine Schwäche von mir, würde ich sagen, wenn es um das geht. Aber da ich einen anderen Weg gefunden habe, den Patienten auch sehr glücklich, nachhaltig zu machen und ihm sehr wenig Arzneimittel zu geben, weil sobald es wirkt, wechsle ich da gar nichts und wiederhole auch nichts. Ne? Da müssen die Patienten dann durch. Wenn es besser ist, gibt es dann nicht noch Kitsch-Homöopathie und danach können wir das nicht auch noch wegmachen. Aber bis das nicht diese Anfangswirkung hat, bin ich dann auch schnell, dass ich dann mal denke mal wieder, okay, Dr. Hughes, das musst du kurz mal weggucken. Jetzt wechsle ich gerade das Mittel nach 3 Wochen. Bitte nicht schimpfen. So. Und wenn es dann nicht wirkt, kannst du immer noch schimpfen. Na, so. Genau. Akut wirkende Mittel wie zum Beispiel Aconitum, Apis, Bryonia, Belladonna wirken schnell und nicht sehr tief. Ist auch umstritten, ne? Weiß ich, dass das nicht alle so sehen und dass das auch nicht überall so angewendet wird, aber dass sie schnell wirken, ist unbestritten. Also explizit Aconitum, habe ich auch mehrmals im Podcast schon erwähnt, das ist oft in dem Moment, wo man es einnimmt. Betreue gerade am Notfallhandy, das gucke ich immer wieder darüber, auch einen Fall mit Arsen. Na, wo schon nach der ersten Dosis Kind eingeschlafen und viel ruhiger. Ne? Das geht schnell und sie können dann, steht hier, sie können, wenn nötig, bis zur Besserung täglich wiederholt werden. Ne? Wir haben da Dosierungen, gerade seit Covid-Zeit, habe ich Gefühl, die Leute brauchen viel häufigere Wiederholungen als vorher. Wenn ich vor der Covid-Zeit wirklich so mit 2, 3, C30, C200 eigentlich durch die Fälle durchgekommen sind, gibt es jetzt eigentlich, die Erkältungen sind so kompliziert geworden bei vielen Leuten, dass sie eigentlich sogar 2 bis 3 Arzneien manchmal brauchen, die sie öfter wiederholen müssen. Obwohl sie wirken. Ne? Also ich meine nicht, dass 2, 3 Mittel haben nicht gewirkt, sondern ein Mittel wirkt, geht mir besser, Rückfall, jetzt ist ein ganz anderer Zustand. Zweites Mittel, ne? Also diese tuberkulare Miasma ist aus meiner Sicht massiv aktiviert worden durch Covid. Ne? Oder tuberkularartige Miasma ist sehr aktiviert worden über das. Der Charakter der Krankheit ist ein weiterer ausschlaggebender Faktor. Hat sie einen chronischen oder akuten Charakter? An dieser Stelle muss betont werden, dass die homöopathische Definition von akut und chronisch sich von der schulmedizinischen unterscheidet. Entscheidend ist nicht die Dauer der Krankheit, sondern ihr Charakter. Kent gibt folgendermaßen Erklärung. Akute Krankheiten haben ein Prodromalstadium, eine Phase des Fortschreitens und eine des Abnehmens, falls sie nicht so schwer sind, dass der Kranke stirbt. Auch eine gute Definition von Psora, ne? Die chronischen Krankheiten haben wie die akuten ihr Prodromalstadium und ein Stadium der Zunahme. Am Gegensatz zu den akuten Miasmen haben sie keine Rückbildungsphase. Logisch eigentlich, ne? Der miasmatische Hintergrund des Patienten muss verstanden werden. Auch im Akuten ist das wichtig. Das habe ich in irgendeiner Miasmen-Vorlesung mal gesagt. Wobei, das könnte auch im Webinar gewesen sein, was ich gehalten habe. Vielleicht war das nicht im Podcast, aber ich sage es jetzt hier. Auch im Akuten helfen uns die Miasmen extrem. Ne? Weil auch akute Mittel haben ein Miasma. Ne? Dulcamara ist überhaupt kein hochpsorisches Mittel für den ersten Tag. Ne? Genauso wie Calendula unter Umständen. Erste Mittel ist für den dritten, vierten Tag, ne, oder Qualitäten hat für das. Während Aconitum oder Apis selten nach einer Woche noch indiziert sind, wenn wir auf körperliche Symptomatiken schauen. Ne. Aconitum kann aus den Schockgründen natürlich auch nach Jahren indiziert sein, wie Hypericum auch. Aber gerade die körperlichen Symptome von Aconitum, einfach auch weil sie so heftig sind, wäre schlimm, wenn der arme Patient das eine Woche hätte. Ne. Also so kann man auch mal wieder sehen, dass auch wenn ich sehe, okay, das ist mir oft geglückt, dass ich merke, ui, der Anfang ohne Fieber, ohne Hitze, ohne Rötung, ohne diesen heftigen Schmerz, sondern so langsam schleichend geht es mir Tag für Tag schlechter. Ne? Das ist kein hochpsorischer Anfang und braucht deswegen wahrscheinlich kein Apis, Bryonia, Gelsemium oder irgendwas. Das braucht von Anfang an etwas, was mit Rums kommt. Ne? Diese psychotische Tendenz zeigt sich oft schon in den ersten Tagen. Es ist ganz selten, dass eine Krankheit psorisch beginnt und dann psychotisch weitergeht. Das sind dann mehr die tuberkularen Krankheiten. Aber das ist jetzt viel zu viel Kauderwelsch. Die armen Laien, die da versucht haben zuzuhören, sind schon raus. Wir bleiben mal bei dem Thema hier. Der miasmatische Hintergrund des Patienten muss verstanden werden. So kann bei einem Psychotiker die leichtsinnige Behandlung eines Schnupfen unerwünschte Folgen haben. Das ist der andere Punkt, wenn wir auf diese Wiederholung nochmal kommen. Ich muss das 4-5 Monate wirken lassen. Ich darf aber ja in der Zeit ganz streng nach Dr. Hughes kennt, ne, auch die Zwischenphasen nicht behandeln. Und das ist zum Beispiel etwas, was dann auch eben schlecht läuft. Nämlich Patient sagt, ja, melden Sie nach 4-5 Monaten wieder. Und wenn Sie den Schnupfen haben, nicht behandeln, dann kommen die nach 4-5 Monaten wieder und sagen dann so Sachen wie, ja, der Kind hat ja 2-3 Mal Husten. Ich habe das jedes Mal mit Algi vor oder Apis behandelt. Und dann sieht man den Fall und denkt, ja, man ist keinen Schritt weitergekommen. Weil die ganzen Zeichen, die sie jetzt gezeigt haben als Heilreaktion von der Lebenskraft, sind ja alle unterdrückt worden. Also auch das, diese engen, also selbst wenn ich vielleicht nur alle 4-5 Monate das Mittel wechsle, ich muss trotzdem den Patienten viel enger betreuen. Und eben das hat SRI dann gelöst durch Placebogaben, damit der Patient selber sich nicht da den Fall ruiniert. Ich bin dazu übergegangen, das mit Erklären zu lösen. Und die Patienten, die das verstehen, sind heute noch da und seit 12 Jahren glücklich mit mir. Die das nicht verstehen, sind weitergezogen und haben wahrscheinlich einen anderen Homöopathen gefunden, der das dann im schlimmsten Fall macht und deren Symptomen unterdrückt. Geht nämlich mit Homöopathie auch gut oder sie haben Homöopathie in den Rücken gekehrt. Das ist vielleicht auch eine vernünftige Entscheidung war dann. Jeder Ausfluss ist für solche Patienten, also solche Patienten im Sinne von psychotischen Patienten, eine Erleichterung. Also der Patient hat eine Depression, eine Blockiertheit, Gedächtniskonzentrationsstörungen oder eine schwere Verstopfung irgendwo und seit dem Mittel fließt wieder etwas. Etwas ist in den Fluss gekommen. Ich habe jetzt gerade heute einen Patienten gehabt, seit dem Mittel hat er viel mehr Durchfall, fühlt sich aber innerlich viel besser. Das ist jetzt keine psychotische Erleichterung, das wäre eine psorische. Und hier wäre es halt psychotisch. Und jeder Ausfluss für einen solchen Patienten ist eine Erleichterung, dessen Unterdrückung, sei es jetzt mit homöopathischen oder anderen Mitteln, böse Folgen, wie zum Beispiel Auftreten von Asthma haben könnte. Finde ich immer schwierig, weil man so den Leuten auch Angst macht. Also das versuche ich den Patienten auch zu vermeiden, ihnen zu sagen, also wenn sie das mit dem Schnupfen unterdrücken, gell, dann kann es nicht schlimmer werden, dann kriegen sie Asthma und so weiter. Aber man kann es ihnen auch nicht erklären, sonst verstehen sie ja nicht, was man da macht. Und muss immer da diesen guten Mittelweg finden, dass man ihnen auch nicht schlechtes Gewissen oder Angst macht oder sie kritisiert. Ich habe einige Patienten, die sagen, ich gehe nicht mehr zu dem Typ da. Der hat mich so rangemacht, weil ich mal zwischendurch eine Arnika gegeben habe. Gehe ich nie wieder. Dass man auch aufpassen muss, Patienten sind keine Fachpersonen. Die wollen einfach nur, dass der Schmerz aufhört. Und denen ist das scheißegal, ob sie den jetzt unterdrücken oder nicht, weil die da das Ausmaß im Unterschied zu uns nicht nur nicht studiert haben. Also die wissen nicht, was sie damit anrichten können. Ein Glück, sonst würden die sich vielleicht noch die ganze Zeit Sorgen machen. Sie haben es aber auch nicht gesehen. wir als Homöopathen haben es ja gesehen. Wir haben ja gesehen, was passiert mit einer Unterdrückung. Das haben sie nicht. Ein Patient besucht einen Homöopathen wegen offenen Beinen. Offene Beine ist, glaube ich, so eine Art Varikosis, irgendein Ulkus oder so etwas. Wird das sein, was auch mehr mit offenen Beinen da meint. Jetzt medizinisch nicht genau sagen. Er verabreicht ein spezifisch wirkendes Mittel und übersieht den miasmatischen Hintergrund. Das ist natürlich ehrlich gesagt schwierig bei offenen Beinen, so, das zu übersehen. Aber wenn man miasmatisch nicht geschult ist, sieht man vielleicht nur die nach außen wirkenden Zeichen. Ne? Zwei Familienmitglieder haben Selbstmord begangen, mehrere sind Alkoholiker, die Mutter hat offene Beine, die Tante war manisch-depressiv. Ne? Also wir haben eine syphilitische Belastung. Eine klare syphilitische Belastung. Die Patientin hat jetzt schöne Beine, dafür bekommt sie einen Schlaganfall oder eine Embolie. Ne? Schwieriges Thema für ein Laienbuch, muss man auch sagen. Aber zeigt so von der Radikalität her, wie Dr. Hughes uns auch unterrichtet hat, immer so ein bisschen auch mit diesem Worst-Case-Szenario. Ne? Da frage ich, was ist wichtiger, dass die Beine möglichst schnell schön werden oder dass eine tiefe, oft zeitraubende Heilung erreicht wird. Und es ist gar nicht so selten, dass der Patient sagt, mir ist es wurscht, ob ich Asthma kriege, Hauptsache die Haut ist wieder schön. Ne? Das sind dann keine Fälle, wo der Homöopath und der Patient gut zusammenpassen. Die Tiefe der Krankheit muss also verstanden werden. Dann weiß man, was zu erwarten ist, wann und wie oft das Mittel wiederholt werden darf und wann ein Folgemittel in Frage kommt. Das ist auch wirklich so. Ne? Also in meiner Praxis ist auch so, ich habe am Anfang erklärt, diese 4 bis 5 Monate warte ich jetzt auch nicht. Aber ich bin dafür zum Beispiel manchmal mit sehr wenig zufrieden, weil ich verstehe, mit welcher Schwere wir dran sind. Ich hatte mal ein Kind, das so im jugendlichen Alter zu mir gekommen ist und eine relativ schwere syphilitische Belastung hatte. Nicht körperlich, sondern emotional geistig. Also schwere Impulskontrollstörungen, starke starke Aggression und Destruktivität, jetzt habe ich es geschafft, die beiden Worte zu sagen, und auch ein sehr asoziales Verhalten. Also wirklich nicht gut dran, der Junge. Ne? Und das war nicht einfach nur zu rechtfertigen mit Pubertät, sondern das war wirklich syphilitisch und wir haben hinten dran eben Suizid, wir haben syphilitische Eigenschaften. Also das war ein schwerer Fall, wo man dann weiß, okay, das ist schwer. Ne? Ich habe den dann mit einem Mittel behandelt, wo es ihm ein halbes Jahr relativ gut ging. Und dann hat er nochmal einen Rückfall gehabt durch irgendein Vorkommnis in der Schule. Und dann war es ganz schlimm. Er war dann richtig tief in der Syphilis drin, mit Gleichgültigkeit, Selbstverwahrlosung, Hoffnungslosigkeit und auch Suizid. Ne? Also das Miasma, was hinten dran war vom Suizid in der Elternthematik, war dann plötzlich bei dem Jugendlichen auch ein Thema. Und zwar nicht so hysterisch, ne, wo man denkt, ja komm, also ne, er macht jetzt ein bisschen hier auf einen auf Pubertär, ne? Sondern wirklich ernsthaft, dass Mama wirklich meint, nee, der sagt das nicht einfach nur so, der ist dran, sich da vorzubereiten. Wir müssen jetzt etwas machen, sonst weise ich ihn ein. Also ein schwerer Fall, wo ich mir auch Hilfe gesucht habe, naja, von außen, was glücklicherweise gar nicht nötig war, weil er hat so schnell und so gut auf das Mittel reagiert, was ich ihm damals gegeben habe, dass er innerhalb von einem Tag, Mama gesagt hat, also ich weiß zwar nicht, was du ihm gegeben hast, aber er ist jetzt wirklich, wirklich rausgekommen aus der Nummer. Er schreit jetzt einfach den ganzen Tag und weint. So, was sie jetzt machen soll. Sag ich, okay, vorher war ihm gleichgültig, hoffnungslos. Ne? Jetzt ist wieder Leben zurückgekommen. Und das haben wir dann tatsächlich ausgesessen. Ne? Weil ich weiß, wenn die Hoffnungslosigkeit wieder geht, ne? Und jetzt ist ein ganz schöner psorischer Kalziumfall gewesen, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Sehr nett, sehr freundlich, sehr angenehm. Ne? Also wir haben jetzt seit dem Dreivierteljahr, seit dem letzten Mittel nichts mehr gemacht, weil es diese Destruktivität aus dem Fall rausgenommen hat und ist jetzt da sehr tierlieb geworden und hat jetzt super Freude an dem Hund und so weiter. Ne? Also ganz schön, ich habe ihn kaum wieder erkannt, als er wieder mal da war. Jetzt einfach mal gesagt, ich komme mal wieder vorbei, was geht ihm super. Ne? Also das, dann kann man auch wirklich diese lange Zeit abwarten. Ne? Aber diese wenige Wirkung oder dieses Verständnis für den Fall. Ne? Wenn ich bei einem hoffnungslosen Kind Mittel gebe und der dann rumschreit, weint und diese ganzen Emotionen wieder in den Fluss kommen, dass das keine Verschlechterung ist, sondern Verbesserung. Das ist dieses tiefe Verständnis, was man über die Jahre von Homöopathie wie Dr. Hughes dann erwirbt und als Student an der SAI mitbekommt und dann selber in der Praxis auch wieder sieht, wie schön das dann über die Jahre geht, ohne dass man eben das auch wiederholen muss. Er hat dann von dem Mittel eine C200 bekommen und das wirkt jetzt seit einem Dreivierteljahr. Und jetzt hätten wir ihm Kalzium geben können, was hat super gepasst, aber für was? Er hat keine Probleme. Und dann ist diese C-Potenz-Methode einfach so toll. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wüsste ich nicht, warum man da Q einsetzen sollte, außer der hat wirklich eine schwere, schwere Pathologie, die wirklich tödlich wäre oder so etwas. Also die Tiefe der Krankheit muss verstanden werden. Dann weiß man, was zu erwarten ist, wann und wie oft das Mittel wiederholt werden darf und wann ein Folgemittel in Frage kommt. Trotzdem ist das individuell. Ihr kennt vielleicht meinen Spruch, ne? Um das erste Mittel zu verschreiben, reicht hier den Podcast zu hören. Das braucht kein riesiges Studium. Ne? Irgendein Arnika gewinnbringend zu verschreiben, das soll auch nicht abschätzig sein, sondern das einfach, das ist wirklich schaffbar, ne? Auch ohne Ausbildung. Das zweite Mittel vernünftig als Folge zu verschreiben. Wann wiederhole ich, wann erhöhe ich die Potenz, wann wechsle ich das Mittel? Dafür braucht es eine Ausbildung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als Laie schafft, sich das anzulesen. Das habe ich auch nur unter einer guten Anleitung von einem Mentor wirklich verstanden, wie das geht. Und das dritte Mittel, also ein Patient über lange Jahre, dafür steht jetzt das dritte Mittel, das Patient über lange Jahre korrekt, folgerichtig in den Reihen zu verschreiben und zu wissen, wann wiederhole ich, wann gehe ich weiter, wann erhöhe ich, wann gehe ich wieder zurück. Das ist vielleicht mit Q wieder Tropfen noch ein bisschen leichter, aber mit C-Potenzen braucht es dafür ein ganzes Leben. Also für die Erstverschreibung Interesse, für die Zweitverschreibung eine Ausbildung und fürs dritte einen Haufen Erfahrung. Der Patient möchte seine Warzen an den Händen möglichst schnell loswerden. Sehen wir nur die Warzen an den Händen oder den Menschen? Es ist ein Fehler, unbedacht alle 2 Wochen Thuja zu verordnen. Zuerst muss der Patient samt miasmatischer Belastung verstanden werden. Ein sikutscher Patient hat Warzen, absolut normal, das gehört zu ihm. Das ist ein ungefährlicher Ausdruck seiner inneren Störung. Behandeln Sie nie eine Warze, sondern den Menschen und vergessen Sie nicht, dass die Heilung von innen nach außen abläuft. Das heißt, die Warze wird das allerletzte sein, das verschwindet. Mit homöopathischen Mitteln wollen wir die Lebenskraft zur Selbstheilung provozieren. Die Meinung, das Mittel häufig verabreichen zu müssen, um die Heilung zu beschleunigen, ist irreführend. Das sind allopathische Gedanken und nicht homöopathische. Nicht die Menge, sondern die Qualität der Information ist wichtig. Ich habe da so ein Bild. Vielleicht gebe ich euch das noch und dann endet die Folge. Für mich ist Homöopathie wie so ein richtig guter Tipp. Also das Similimum ist der richtige Tipp zur richtigen Zeit. Also stell vor, ihr habt irgendein Gespräch und ihr steht mit irgendeinem Thema jetzt seit 20 Jahren an. Und dann kommt so eine richtig gute Freundin vorbei und sagt zu euch, hey, ich habe den richtig, richtig, richtig guten Tipp für dich. Du musst das genau so und so machen und dann läuft das. Und man merkt richtig, weil es ist das Similimum, ihr merkt richtig bei diesem Gespräch, euch geht das Herz auf, ihr werdet leichter, ihr werdet empfänglich für das, ihr versteht das sofort, es geht wie rein und eigentlich schon im Gespräch merkt ihr, wie diese Blockade sich löst und das endlich weggeht. Manchmal hat man ja so Gespräche, wo man schon merkt, jetzt endlich fühle ich mich verstanden, das löst bereits das. Und wenn so ein Mittel so gewirkt hat und ich habe diesen Tipp bekommen, was bringt es jetzt, wenn die Freundin am nächsten Tag nochmal kommt und mir genau dasselbe in derselben Potenz, in derselben Stärke nochmal mitteilt? Nichts. Es bringt nichts. Oder? Das merkt man ja schon im Alltag. Es bringt nichts. Die Lebenskraft gibt keine neue Information, ist keine größere Stärke. Natürlich, manchmal ist es so, dass wir diesen guten Tipp nach 2-3 Monaten, weil so viel los ist, auch wieder vergessen haben. Dann kommt die Freundin und sagt, du, wie läuft es eigentlich mit dem Thema? Ach ja, stimmt. Okay, so. Dann braucht es eine kleine Erinnerung. Wenn das aber nach 3-4 Monaten immer noch ist, dann ist es nicht nachhaltig. Und wenn es nicht nachhaltig ist, meistens braucht es dann eine höhere Potenz. Ne? Und die höhere Potenz ist ja nicht stärker, sondern tiefer. Die wirkt tiefer im Menschen inne, was auch immer das ist. Ne? Und das ist das, wenn der Tipp dann nochmal kommt und auf einer anderen Ebene präsentiert wird, von einem anderen Art, wie ihr das nochmal habt, und dass mich das noch tiefer berührt, dass ich das endlich auch wirklich umsetzen kann. So ist für mich Homöopathie. Und dann versteht man auch, weil das ist ja nicht meine Theorie, jetzt im Sinne von, dass ich mir das ausgedacht habe. Das ist die Beobachtung, wenn ich die Patienten sehe nach so einer C-Potenzgabe. Und deshalb ist eine vorzeitige Wiederholung oder das öfter zu geben auch gar kein Mehrwert, Ihr könnt euch ja vorstellen, was passiert. Und das ist genau, was mit den C-Potenzen, wenn man sie oft gibt, passiert. Stell dir vor, die Freundin kommt dann und labert euch jeden Tag voll mit immer demselben Kram. Es geht mega auf die Nerven. Und irgendwann ist es so, wie wenn ich euch jetzt bei jeder Folge sage, ihr müsst unbedingt dieses Buch lesen. Es geht nicht anders. Ihr müsst dieses Buch lesen, unbedingt. Und wenn ich das in jeder Folge sage, das Letzte, was ihr machen werdet, ist diesen Podcast weiterzuhören und dieses Buch lesen. Weil es nervt. und weil es wirkt wie aufdoktriniert und aufgezwungen, ne? Und nicht, dass ich wirklich Selbstheilung machen kann. Aus mir heraus die Lebenskraft so stark gemacht worden ist über diese Kunstkrankheit, dass ich mich wirklich selber geheilt habe. Das ist doch der Idee, oder? Von Homöopathie. Nicht die Menge, sondern die Qualität der Information ist wichtig. Eine vorzeitige Wiederholung des homöopathischen Mittels. Wenn die frühere Dosis noch wirkt, bringt die Lebenskraft durcheinander und richtet mehr Schaden als Nutzen an. Ich habe es einmal ausprobiert, in einen guten Verlauf eine Arznei zu wiederholen, werde ich nie vergessen. Dermaßen einen Rückfall ausgelöst, dass ich das nie wieder machen werde. Geheilt von nachdem. So, wir beenden die Podcast-Folge, aber den Live noch nicht. Die, die es kennen, wissen, dass man eine kurze Pause, wo ich da hinten dran noch rumklicken muss. Wer also Geduld hat, darf bleiben. Wir lesen jetzt aus dem Buch Klassische Homöopathie der HNO-Heilkunde von Dr. Meteor Achim Meyer-Brix. Wer also dranbleiben möchte, ihr seht mich jetzt gleich dahin klicken. Und für alle, die in der Episode dabei sind, wünsche ich alles Gute. Wer ungeduldig ist, sagt, ich will das aber jetzt schon hören, darf auf YouTube kommen und das da weiterschauen. Das ist kostenlos für alle zu hören. Keine Paywall, kein Mitgliederbereich, nichts. Ne? Und das dritte Buch, was wir danach noch lesen, ist von Elisabeth Schulz, Mein Leben mit Homöopathie. Genau. Also an alle, die jetzt verschwinden, wir hatten nämlich hohen Besuch im YouTube und auch reichlichen Besuch. Die sind auch noch da, also einige Geduld. Ne? Aber von denen, die jetzt gehen im Live, verabschiede ich mich auch und von denen aus der Episode auch. Bis bald. Tschüss.